Die Goldgräber von Emanuel Geibel. Sie waren gezogen über das Meer, nach Glück und Gold stand ihr Begehr. Drei wilde Gesellen, vom Wetter gebräunt, und kannten sich wohl und waren sich Freund. Sie hatten gegraben Tag und Nacht, am Flusse die Grube, im Berge den Schacht, in Sonnengluten und Regengebraus, bei Durst und Hunger hielten sie aus. Und endlich, endlich, nach Monden voll Schweiß, da sahen aus der Tiefe sie winken den Preis, da glüht es sie an durch das Dunkel so hold, mit Blicken der Schlange, das feurige Gold. Sie brachen es los aus dem finsteren Raum, und als sie's faßten, sie hoben es kaum, und als sie's wogen, sie jauchzten zugleich, nun sind wir geborgen, nun sind wir reich. Sie lachten und kreischten mit jubelndem Schall, sie tanzten im Kreis um das blanke Metall, und hätte der Stolz nicht gezähmt ihr Gelüst, sie hätten's mit brünstiger Lippe geküsst. Sprach Tom, der Jäger, nun lasst uns ruhen. Zeit ist's, auf das Mühsal uns gütlich zu tun. Geh, Sam, hol uns Speisen und Wein. Ein lustiges Fest muss gefeiert sein. Wie trunken schlenderte Sam dahin, zum Flecken hinab, mit verzaubertem Sinn. Sein Haupt umnebelnd beschlichen ihn sacht Gedanken, wie er sie nimmer gedacht. Die andern saßen am Bergeshang, sie prüften das Erz, und es blitzt und es klang. Sprach Will, der Rote, das Gold ist fein, nur schade, dass wir es teilen zu drein. Du meinst, je nun, ich meine nur so, zwei würden des Schatzes besser froh. Doch wenn was? Nun nehmen wir an, Sam wär nicht da. Ja, freilich dann. Sie schwiegen lang, die Sonne glomm, und gleißt um das Gold, da murmelte Tom, siehst du die Schlucht dort unten? Warum? Ihr Schatten ist tief und die Felsen sind stumm. Versteh dich recht? Was fragst du noch viel? Wir dachten es beide und führen's ans Ziel. Ein tüchtiger Stoß und ein Grab im Gestein, so ist es getan. Und wir teilen allein. Sie schwiegen aufs Neu. Es verglühte der Tag. Wie Blut auf dem Golde, das spätrot lag. Da kam er zurück, ihr junger Genoss. Von bleicher Stirne der Schweiß ihm floss. Nun her mit dem Korb und dem bauchigen Krug. Und sie aßen und tranken mit tiefem Zug. Hei, lustig Bruder, dein Wein ist stark, er rollt wie Feuer durch Bein und Mark. Komm, tu uns Bescheid. Ich trank schon vorher, nun sind vom Schlafe die Augen mir schwer. Ich streck ins Geklüft mich. Nun, gute Ruh. Und nimm den Stoß und den dazu. Sie trafen ihn mit den Messern gut. Er schwankt und glitt im rauchenden Blut. Noch einmal hub er sein blass Gesicht. Herr Gott im Himmel, du hältst Gericht. Wohl um das Gold erschluget ihr mich. Weh euch, ihr seid verloren wie ich. Auch ich wollte den Schatz allein und mischt euch tödliches Gift an den Wein. In Nordrhein-Westfalen beginnt an diesem Montag etwas, worauf wir in Bayern noch einige Wochen warten müssen. Die Sommerferien. Und da die Wucht der Delta-Variante bei uns noch etwas auf sich warten lässt, ist sogar so etwas wie Urlaub im Ausland möglich. Wir dürfen wieder reisen. Diese ungeahnte neue Freiheit wollen nicht nur viele Malle-Fahrer, sondern auch wir in unserem Tanzkränzchen nutzen, um den Blick etwas zu weiten. Und zwar sehr weit, nach Übersee. Die deutschen Balladen befassten sich ja in der Tat selten mit einem Thema jenseits des eigenen Horizonts. Annette von Droste-Hülshoffs Ballade »Die Vergeltung«, siehe Folge 10, war da eine rühmliche Ausnahme. Dass wir heute mit den Goldgräbern in die neue Welt, nach Amerika reisen dürfen, haben wir Emanuel Geibel zu verdanken. Der hat 1870 die Ballade über die drei fatalen Goldsucher verfasst. Geibel stammte allerdings nicht aus NRW, sondern wurde 1815 in Lübeck als Sohn eines Erweckungspredigers geboren. Obwohl auf die schönen Namen Franz Emanuel August getauft, wählte er zu Beginn seines lyrischen Schaffens das Pseudonym L. Horst. Fragen Sie mich nicht warum, aber unter diesem Namen hat er jedenfalls noch als 19-jähriger Schüler des altsprachlichen Katharineums zu Lübeck, das er als Klassenbester verließ, sein erstes Gedicht veröffentlicht, namens »Vergessen«. Und zwar im deutschen Musenalmanach, den unter anderem Adelbert von Chamisso herausgab. Ein Herr, mit dem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen werden. Auf Wunsch des Vaters studierte der liebe Emanuel, wenig überraschend, evangelische Theologie, aber auch Philosophie und klassische Philologie, sodass er, anders als etwa Eduard Mörike, nie in die Verlegenheit kam, den Predigerberuf ergreifen zu müssen. Von einem zweijährigen Griechenlandaufenthalt brachte er schon 1840 seinen ersten Gedichtband mit, der es auf sagenhafte 132 Auflagen brachte. Denjenigen unter Ihnen, die dem deutschen Volkslied gut zugetan sind, dürfte Geibel selbstredend ein Begriff sein. Der Text des Wanderliedes »Der Mai ist gekommen« stammt aus seiner Feder. Dieser Text stammt wie gewohnt von Olaf Danner und Sie hören die 17. Folge von »Danner tanzt«. Für die meisten unserer Vorfahren war Urlaub etwas völlig Unbekanntes. Wenn sie reisten oder gar die heimischen Gefilde für immer verließen, dann geschah es meist aus purer Not und nannte sich Auswandern. Gerade im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Vereinigten Staaten, das Land der Freiheit, zum weitaus beliebtesten Ziel deutscher Auswanderer. Spitzenwerte mit jeweils 1 Million Emigranten wurden in den 1850er und 1870er Jahren erreicht. Selbst nach der deutschen Reichsgründung zwischen 1880 und 1890 gingen noch mehr als 1,8 Millionen Deutsche in die USA. Für Geibel lag das Thema also vor der Haustür. Angelockt wurden die Emigranten auch immer wieder von Nachrichten über sagenhafte Goldfunde, bei denen man über Nacht reich werden konnte. In Nordamerika gab es 3 große Goldräusche. Der größte war der kalifornische Goldrausch, dessen Höhepunkt 1849 lag. Weiterhin gehören dazu auch der Colorado Gold Rush und der Goldrausch am Klondike River in Kanada. Der Montana Gold Rush begann 1863 und erreichte seinen Höhepunkt 1866 bis 69. 1865 erreichte eine Gruppe von 4 Männern, die als die Deutschen bezeichnet wurde, das Städtchen Helena in Montana und wurde bald in einer Nebenschlucht des nahegelegenen Confederate Gulch sensationell fündig. Der Fund in der sogenannten Montana Bar war so gewaltig und überraschend groß, dass noch im Jahre 1904 eine amerikanische Zeitung darüber berichten konnte. Richest acre of ground on earth. Montana Bar ergab mehr als 1 Million Dollar an Gold. Gut möglich, dass unser Dichter sich von einer derartigen Schlagzeile zu seinem Gedicht inspirieren ließ, denn unzweifelhaft hatten auch hiesige Zeitungen über dieses deutsche Finderglück berichtet. Wie schon Goethe sein Gretchen im Faust sagen lässt, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles Ach, wir Armen. So finden auch unsere drei Glücksritter keinen Frieden mit ihrem glitzernden Fund. Vielleicht hätten sie um ihr wertvolles Edelmetall nicht wie um das goldene Kalb herumtanzen sollen, das ging ja schon im Alten Testament nicht gut aus. Aber die ewige menschliche Gier machte aus den Schürfern keine Millionäre, sondern Mörder. Selbst mit ihrem beträchtlichen Anteil sind sie nicht zufrieden und schmieden unabhängig voneinander Mordpläne. Es ist eine überaus hübsche und angemessene Schlusspointe Geibels, dass am Ende keiner der drei von seiner Niedertracht profitiert. Der Lyriker Geibel war zu seiner Zeit übrigens nicht unumstritten. So erfolgreich er war, so hart war teilweise die Kritik an seinem gefälligen Stil. Theodor Fontane zum Beispiel prägte den Ausdruck Geibelei, worunter er klangschöne, aber formal stereotype Lyrik verstand, die sich mit beliebigen Inhalten füllen ließ. Nicht Originalität zähle, sondern die Möglichkeit zur leichten Aneignung. Neidische Zeitgenossen des Lübecker Autors erfanden dafür den Ausdruck Backfischlyrik, da sein Werk vor allem auch unter den Damen der Gesellschaft in Lesezirkeln mit Begeisterung aufgenommen wurde. Geibel selbst hat sich als großer Verehrer von Goethe und Heine in aller Bescheidenheit als Epigonen gesehen. Der Begriff Eklektizist war für ihn eine Ehrenbezeichnung. Er sah sich nicht als Erneuerer, sondern als Bewahrer der lyrischen Formensprache von der Antike bis zur Romantik. Eklektizismus dürfen Sie nebenbei jetzt mal selbst googeln. Und wenn wir seine Ballade jetzt mal neben eine von, sagen wir, Schiller legen und vergleichen, dann wird auch uns Laien durchaus der kleine Unterschied auffallen. Die Einfachheit der Wortwahl und die hohe Musikalität seiner Gedichte führten immerhin dazu, dass er mit etwa 3600 Kompositionen auf knapp 300 seiner Texte zu den am meisten vertonten deutschen Lyrikern überhaupt zählt. So dumm wie nachvollziehbar die menschliche Schwäche unserer drei Helden ist, so klar ist doch auch des Lesers Erkenntnis, dass wer zu viel will, am Ende gar nichts hat. Und selbst wenn die Expediteure sich in christlicher Bescheidenheit geübt hätten, ob sie als gemachte Männer zurückgekehrt wären? War die Ausbeute üppig, konnten Goldgräber am Tag 20-mal so viel verdienen wie ein Arbeiter an der Ostküste. Doch oft blieb von dem Geld nichts übrig. Der Grund dafür war das völlig überteuerte Leben in den Goldgräberstädten. Fernab jeglicher Zivilisation ließen sich die Händler ihre Waren teuer bezahlen. Die eigentlichen Gewinner des Goldrausches waren daher oftmals nicht die Goldgräber, sondern die Geschäftsleute, die an ihnen verdienten. Der kluge Goldsucher der ersten Stunde investierte seinen Gewinn also besser in eine Immobilie und eröffnete einen Saloon oder gleich ein Bordell. Auch einige berühmte und profitable Erfindungen wurden im Zusammenhang mit der Goldsucht gemacht. Der aus Franken stammende Levi Strauss zum Beispiel sah, dass die Männer für ihre Arbeit robuste Beinkleidung benötigten und fertigte deshalb Hosen aus einem widerstandsfähigen Gewebe. Die Jeans war geboren. Wow.